du hörst einen Podcast von Rabe.
Kulturgespräche. Reflexionen zum Zeitgeschehen. Wertvolle Impulse zu Philosophie, Bildung, Gesundheit oder Literatur in der Stiftung Rüti Hubelbart.
Was ist Schweizer Kultur? Liebe Hörerinnen und Hörer, wissen Sie, was mir die künstliche Intelligenz, die KI, in einer Sekunde dazu ausspuckte? Ich zitiere: Die Schweizer Kultur ist eine facettenreiche Mischung aus Tradition und Moderne, die sich in der Mehrsprachigkeit und den vielfältigen regionalen Bräuchen zeigt. Sie wird durch den Föderalismus geprägt und durch staatliche Förderung sowie private Initiativen unterstützt. Wichtige kulturelle Ausdrucksformen sind traditionelle Feste, das Jodeln, Alphornblasen, Schwingen und das Handwerk, aber auch eine dynamische Kunstszene mit Museen, Theatern, innovativer Architektur und international bekanntem Film und Literatur. Soweit die KI. Klingt gut und ist für mich auch stimmig. Die KI spielt in unserer Kultur eine zunehmend große Rolle, ob wir das wollen oder nicht. ChatGPT, DeepL als Übersetzungstool, das sind ja nur zwei so ganz kleine Beispiele für KI im Beruf, im Alltag und natürlich auch in den Schulen und in den Universitäten. Und genau um diesen Zusammenhang zwischen der Bildung, der Kultur und dem Einfluss der KI in der Schweiz geht es am 30. Oktober 2025 im Rütihubelbad. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, im Rütihubelbad gibt es seit September die sogenannten Kulturgespräche, Reflexionen zum Zeitgeschehen. Ich habe da dieses Privileg, diese moderieren zu dürfen. Und wir führen da mit sehr bekannten Persönlichkeiten aus den deutschsprachigen Ländern Gespräche über Gesundheit, Bildung, Philosophie, Theologie, Literatur und Anthroposophie. Und genau dazu laden wir Sie ein. Ja, kommen Sie zu uns, kommen Sie ins Rütihubelbad und erleben Sie einen wirklich interessanten Abend mit uns. Hören Sie ganz genau zu, wenn es am 30. Oktober um eben genau diese eine brisante Frage geht. Bildung 2.025. Meinung statt Wissen? Download statt Bildung? Und zu diesem Thema fragen wir zwei spannende Menschen, die zum Teil schon bei SRF in den Sternstunden der Philosophie aufgetreten sind, nämlich den Professor Dr. Roland Reichenbach, Bildungsphilosoph und Professor für Erziehungswissenschaften an der Uni Zürich und Frau Dr. Doris Ittner von der Pädagogischen Hochschule in Bern. Ja, wir wollen an diesem 30. Oktober gemeinsam mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vieles beleuchten und auch klären, ob unser sogenanntes Wissen und ob die Welt, die wir um uns wahrnehmen, nicht viel mehr aus Meinungen besteht als aus tatsächlichem Wissen. Und ob es nicht vollauf genügen würde, wenn wir denn unser Wissen nur googeln würden, wenn wir unsere Bildung wie Geschichtswissen, Biologie oder die Geografie einfach downloaden und damit doch überall verfügbar haben. Also ich freue mich auf diesen Abend und die Gäste. Gleich nachher werden wir übrigens mit diesem sehr interessanten Professor Dr. Reichenbach aus Zürich ein Gespräch führen, um eben schon mal vorab so ein paar Fragen, die uns auf der Zunge liegen, beantwortet zu bekommen. Bleiben Sie also bei uns. Ja, wie war denn jetzt eigentlich diese erste Veranstaltung mit dem Titel Kulturgespräche, Reflexionen zum Zeitgeschehen im Rütihubelbad im September? Und einer, der dabei war, der sich also im Rütihubelbad ganz intensiv für diese Veranstaltungsserie einsetzt, ist ein ganz netter Mensch, nämlich Marco Finsterwald Und er ist heute auch hier live im Studio und ich freue mich ganz fest, dass du gekommen bist, lieber Marco. Du könntest uns jetzt ja ein bisschen was zu dieser ersten Veranstaltung erzählen, zu der wir ja jetzt wiederum Hörerinnen und Hörer einladen. Marco, für alle Menschen, die das Rüthi-Hubel-Bad nicht kennen, was ist das eigentlich für ein besonderer Ort und wie finden wir dorthin?
Ja, vielen Dank, Christian. Das Rüthi-Hubel-Bad ist wirklich ein besonderer Ort, finde ich. Einerseits kann ich hier die einmalige und wunderschöne Lage nennen, denn das Rüthi-Hubel-Bad befindet sich nämlich in Waldkringen, sozusagen am Eingangstor zum Emmental, und man hat einen wunderschönen Ausblick, wenn das Wetter mitspielt, auf die Alpenkette und die umliegenden Hügel. Für alle, die das nicht wissen, Waldkringen ist vielleicht so 40 Minuten mit dem ÖV ab Bern entfernt.
Und mit dem Auto kürzer?
Mit dem Auto etwas kürzer, genau. Und man kann auch ums Rüthi-Hubel-Bad von oder zum Rüthi-Hubel-Bad wunderschöne Wanderungen machen und auch die Herz-Velo-Route zum Beispiel führt direkt vor dem Haus vorbei. Aber abgesehen von dieser außergewöhnlichen Lage ist es ein Ort, wo sich viele Menschen, unterschiedliche Menschen und Generationen begegnen. Ich vergleiche das Rüthi-Hubel-Bad auch oft mit einem Dorf, wo man sich trifft. Es ist ein Ort der Begegnung, wo man lebt, arbeitet, genießt und Neues entdeckt. Im Rüthi-Hubel-Bad wohnen, arbeiten begleitete Menschen, also Menschen, die ein Handicap haben, aber auch betagte Menschen und Menschen, die Pflege brauchen. Das Rüthi-Hubel-Bad hat aber auch ein Restaurant. Wir haben viele Räume für Tagungen und Seminare durchzuführen und ebenso viele Hotelzimmer. Es gibt eine eigene Bio-Backwerkstatt, wir haben einen Bioladen und nicht zuletzt beherbergt das Rüthi-Hubel-Bad das Sensorium, das Erfahrungsfeld der Sinne, wie wir es nennen, wo Besucherinnen und Besucher mit all ihren Sinnen Neues entdecken können.
Also ganz besonders diese Bio-Backwerkstatt, die hat es mir angetan, jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Es duftet auch immer so schön. Also wirklich ganz ein bezaubernder Einblick, den man dort direkt auch erhält. Was ist eigentlich deine Aufgabe, Marco, vielleicht auch noch für unsere Hörerinnen und Hörer da im Rüthi-Hubel-Bad?
Ich bin Mitarbeiter im Marketing und Kommunikation und meine Aufgabe ist es dort, die verschiedenen Marketingprojekte zu koordinieren. Vieles ist mit Text verknüpft. Planung und auch Fotografie.
Und auch mit dem ganzen Virtuellen, glaube ich, gell? Also so Internetgestaltung.
Genau, einerseits ist auch die Betreuung der Webseite und natürlich haben wir auch eine nette Kollegin, die viel sich um Social Media kümmert, genau.
Diese Kulturgespräche, Reflexion zum Zeitgeschehen, vielleicht so von deiner Seite mal, der 25. September war ja ein Tag, wo schon welche stattgefunden haben. Was hat dir denn so an diesem Ablauf oder wenn du an diesen Ablauf des Abends denkst, besonders gefallen? Gibt es da was, was dir irgendwie besondere Freude machte?
Ja, vielleicht ist zuerst zu sagen, dass das Rüthi-Hubel-Bad schon immer Kultur gefördert hat. Es wurden in der eigenen Galerie im großen Konzertsaal oder im Sensorium Lesungen durchgeführt, Konzerte veranstaltet. Auch die Emmentaler Liebhaberbühne gastiert regelmäßig bei uns. Und Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke in der Galerie bei uns regelmäßig aus. Jetzt zu den Kulturgesprächen. Das Besondere an dieser Gesprächsreihe, finde ich, ist eigentlich der Ansatz, der so wunderbar zum Wesen des Rüthi-Hubel-Bads passt. Es geht nämlich auch hier um Begegnen, Zuhören, Nachdenken und sich austauschen. Das heißt, anlässlich der Kulturgespräche sollen Themen aus dem Gebiet der Bildung bei der nächsten Veranstaltung, aber auch zu Gesundheit oder Philosophie in einem moderierten Gespräch diskutiert werden, das die Anwesenden dann zum Nachdenken anregt und im Anschluss bei einer spontanen Begegnung oder bei einem Nachtessen weiter diskutiert werden kann.
Das ist schön, ja, klingt immer gut.
Genau, und jetzt bei der Veranstaltung vom 25. September fand ich sehr schön, dass das Podiumsgespräch wirklich interessant und für mich fesselnd war, dass du Fragen gestellt hast, die nicht einfach nur an der Oberfläche gekratzt haben, sondern wirklich in die Tiefe gingen und die beiden Gesprächspartner auch herausgefordert haben, fand ich. Und gerade die Kombination mit der musikalischen Untermalung, die es noch gab von der Musikschule Bantiger, gab das einen sehr schönen Rahmen.
Das war eigentlich für mich auch noch ein Höhepunkt, dass wir eben diese Musik mit dabei haben, die jetzt auch wieder kommt. aus dem Musikverband der Schweiz, jetzt eine andere Musikschule aus dem Oberemmental, dieses Mal mit mehr Jazz und Gesang und Piano. Also das macht schon auch noch was her und war auch das letzte Mal, fand ich unheimlich schön, wie engagiert diese jungen Leute waren. Also eben war spannend. Eine Schlussfrage jetzt mal. Wo können wir Tickets erhalten, wenn wir jetzt uns für den 30. Oktober da noch anmelden wollen?
Interessierte können sich entweder über unsere Webseite auf rüttihubbelbad, also mit UE geschrieben, rüttihubbelbad.ch oder direkt bei ticketino.com können sie Tickets kaufen. Aber es ist natürlich auch möglich, die Tickets direkt an der Rezeption des Rüttihubbelbad zu kaufen. Vielleicht hier noch ein kleines Wort zu den Tickets. Die sind nämlich modular aufgebaut. Das heißt, man kauft entweder ein Ticket für das Podiumsgespräch mit Musik und Apero oder man kauft ein Ticket mit zusätzlichem Nachtessen nach dem Gespräch. Oder als dritte Variante, man entscheidet sich für ein Ticket mit Gespräch, Apero, Abendessen und Übernachtung mit Frühstück. Alle Details, wie gesagt, finden Sie auf rüttihubbelbad.ch unter Kulturgespräche.
Kulturgespräche. Reflexionen zum Zeitgeschehen.
Sie hören den Podcast zum Thema Bildung 2.0. 25 Meinung statt Wissen, Download statt Bildung. Dieses Thema diskutieren wir ja am 30. Oktober ab 18 Uhr im Rüttihubbelbad in den dortigen Kulturgesprächen. Wir wollen wissen, wie sieht Bildung 2.025 denn überhaupt aus? Dass sich die Bildung verändert hat, ist ja klar. Vor 30 Jahren, als ich in München an der Universität studiert habe, hatte nicht jeder Student einen Laptop oder einen PC daheim und es gab auch kaum eine Online-Datenbank, sondern irgendwie 3 Millionen Karteikarten in der Unibibliothek. Und wenn man sich dann so mal ein Buch ausleihen wollte, musste man dies vor Ort in der Bibliothek tun und per Hand dann 3 Zettel ausfüllen, um das Buch 2 Wochen zu entleihen. Die Digitalisierung, das steht auch fest, sie hat Menschen und Medien und vieles andere damit eben auch stark verändert. Wir als Konsumenten sind auch Bildungskonsumenten und wir nehmen heute Bildungsinhalte vielleicht auch ganz anders auf, als das so in den analogen Zeiten der Fall war. Und doch scheint Bildung und Kultur in einem Zusammenhang zu stehen. Und es drängt sich genauso die Frage auf, inwieweit die klassische Bildung, die mit dem Lesen und Schreiben und dem Matheunterricht in der Schule beginnt und deren Ziel die Entfaltung unserer Persönlichkeit, die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Denken und Handeln sein könnte. Und damit begrüßen wir jetzt Professor Dr. Roland Reichenbach. Herr Professor Dr. Roland Reichenbach ist seit 2013 Professor für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Universität Zürich. Davor fand seine Karriere auch in Kanada und Kalifornien statt. Er war ebenso Professor für allgemeine und systematische Erziehungswissenschaft in Münster und Professor für Pädagogik an der Universität in Basel. Herr Professor Reichenbach, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich und würde gerne den Zusammenhang, den Sie zwischen Kultur und Bildung sehen und erkennen, von Ihnen erfragen wollen.
Ja, danke. Guten Tag, Herr Grass. Bildung und Kultur werden heute häufig sehr reduziert verstanden, so dass Kultur quasi reduziert wird auf Kunst oder die kulturschaffenden Menschen und Bildung wird reduziert auf Schule. Das macht auch quasi institutionell Sinn. Da gibt es eine Kultur, ein Amt für Kultur oder es gibt eben die Bildungsadministration. Aber tatsächlich sind Bildung und Kultur sehr ineinander verflochten. Man könnte sagen, das, was für das Gemeinwesen die Kultur ist, ist für das Individuum die Bildung. Das heißt, Bildung hat so etwas wie mit dem zu tun, wie die subjektive Aneignung von Kultur, objektivierte Kultur. Mit anderen Worten, es gibt keine Kultur ohne Bildung, aber es gibt auch keine Bildung ohne Kultur. Das sind nämlich die Inhalte sozusagen. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz enge Verschränkung und Bildung kann man auch als Kultivierung des Selbst betrachten.
Wir werden am 30. Oktober ja über dieses Thema der Bildung sprechen, auch über die Veränderungen, die dort einhergehen. Und mir fällt jetzt erstmal der Satz non scole sed vitae discimus ein, übersetzt nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Diesen Satz, der von Seneca stammt, den habe ich ja tatsächlich so als ja ganz kleiner, junger Schüler mit 10 Jahren von meinen damaligen Lehrern mitbekommen. Das war so ein bisschen dieses humanistische Bildungsideal. Hat sich dieses in die Postmoderne von heute verschoben oder ist das out?
Da gibt es natürlich sehr viel zu sagen. Es ist auch ironisch, dass Seneca immer falsch gelesen wird, nämlich im Original, das sind die moralischen Briefe an Lucius, heißt es nicht für das Leben lernen wir, sondern für die Schule.
Das ist genau, ja schlimm, sehr tragisch.
Ja, es hat sich, ja, und er bedauert das in einem gewissen Sinne. Und ich würde sagen, wenn man wenigstens für die Schule lernt, dann lernt man etwas. Was ich sagen wollte, es ist interessant, wie man quasi in diesem sehr bekannten Spruch eine Dichotomie, einen Gegensatz zwischen Schule und Leben auftut. Und das ist sowieso problematisch. Dann ist das wahre Leben, kommt entweder nach der Schule oder ist es neben der Schule. Jedenfalls ist die Schule, das Leben hat ja immer einen guten Ruf. Und die Schule offenbar wenige. Und das ist sowieso, würde ich sagen, insgesamt problematisch. Und was Sie jetzt aber ansprechen, diesen humanistischen Bildungsgedanken, der im deutschsprachigen Raum sehr viel mit Humboldt zu tun hat, aber es gibt sehr viele Ideen zur Bildung, es gibt nicht nur den Humboldt. Und wenn man sagt, quasi das humanistische Bildungsideal, da meint man tatsächlich, wie Sie schon angetönt haben, dieser Mensch, der sich entwickelt, entfaltet, der quasi Bildung als Selbstzweck betreibt, aber dann ein interessierter Mensch ist, ein verantwortungsbewusster Mensch und so weiter. Das ist alles sehr schön, ist aber auch eine Dichotomie zwischen quasi Bildung als Mittel zum Zweck und Bildung als Selbstzweck. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Diese Idee, dass dann sieht die Schule immer schlecht aus, weil die ja immer Mittel zum Zweck ist, im gewissen Sinne. Und die wahre Bildung ist dann sozusagen die Bildung als Selbstzweck. Ich glaube, das sind so romantische Missverständnisse, die mit so bestimmten Diskursgewohnheiten zu tun haben. Ich würde sagen, die Bildung, auch jetzt in der deutschsprachigen Bildungstheorie, würde man tatsächlich sagen, ist Selbstbildung. Und das heißt nicht unbedingt, dass es eben die Bildung des Selbst ist, sondern es heißt, dass wir uns nur selber bilden können. Wir können nicht gebildet werden. Wir können vielleicht erzogen werden, innerhalb von Grenzen. Aber bilden müssen wir uns selber. Und das heißt, die Bildung ist mit Tätigkeiten verbunden, unseres Selbst. Und wir können nicht die Bildung quasi zulassen. Und im Grunde genommen können wir den Menschen weder von außen bilden, er kann sich eigentlich auch nicht auf souveräne Weise von innen sozusagen bilden. Wie wir uns und ob wir uns verändern durch die Begegnung mit einer neuen Kultur, einer Sprache, einem Menschen, einer Theorie, was dann passiert, das wissen wir letztlich nicht. Aber irgendetwas wird schon passieren.
Aber das heißt ja, dass es dann eigentlich eine Erfahrung ist, oder? Also die Bildung muss auch etwas erfahren werden. Also wenn ich heute Latein lernen muss und Mathematik etc., ich weiß ja gar nicht, für was das alles dienlich sein soll. Die Lehrperson scheint mir wichtig zu sein, doch als Vermittler, sie vermittelt ja etwas. Und auf der anderen Seite muss ich erfahren, dass dieses mir beigebrachte Wissen doch zu irgendetwas taugt, dienlich ist oder nicht?
Ja, das ist eben, dann hat man die Bildung quasi so als eine Art Tauschgeschäft und ich würde dem nicht widersprechen. Ich würde aber sagen, die Bildung ist vielleicht auch mit einer Form von Aura oder mit einem Versprechen verbunden, dass es mir etwas bringen wird oder dass ich entweder zu mir selber komme oder Dinge verstehe, die wichtig sind über die Welt oder über mich selber. Und dieses Versprechen ist ein sehr wichtiges Versprechen, denn es ist nicht sicher, was mir etwas bringt. Warum soll ich die Sinuskurven lernen oder etwas über Osmose wissen? Das ist nicht evident. Und jetzt kommt immer die Didaktik oder irgendjemand sagt, man muss es eben dann zeigen, wozu etwas gut ist. Aber das können wir nur begrenzt sagen, wozu etwas gut ist. Auch der sogenannte Bildungskanon, als es ihn noch gegeben hat, wozu ist der eigentlich gut? Ein Kanon hat eine Art von Autorität und man lässt sich auf das ein. Man fragt auch nicht, wozu ist Kultur gut? Kultur ist eben da. Es ist das, was uns umgibt. Und im Grunde genommen ist diese subjektive Aneignung von Kultur, da kommt das Wort subjektiv oder das Subjekt, das heißt das zugrunde liegende oder das, was sich unterwirft, ein Subjektum, kommt ein bisschen zum Ausdruck und wir werden bildungstheoretisch betrachtet zu uns selbst, indem wir uns mit Kultur, quasi mit der Welt beschäftigen, uns von ihr beeindrucken lassen und für unsere Eindrücke einen Ausdruck haben wollen. Ich finde übrigens, was Sie gesagt haben, sehr wichtig. Der Begriff der Erfahrung zeigt nämlich sehr vieles. Die Erfahrung ist nicht ein Erlebnis. Die Erfahrung ist etwas, was uns passiert. Und wenn Menschen sprechen von Erfahrung, dann sagen sie nicht, ich habe da was Tolles erlebt, sondern sie sagen, das könnte sein, als ich von Zürich nach Bern gekommen bin, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in Bern ganz anders ist. Das heißt, es ist etwas Unerwartetes passiert. Ich habe gemeint, ich wüsste, wie man umgeht in diesem neuen Arbeitsplatz, aber in Bern ist es nicht so wie in Zürich. Und das heißt, die Erfahrung hat mit einem Widerfahrnis zu tun und ich zunächst mit etwas, was ich nicht geplant habe, es kann auch ein Ereignischarakter sein, wie der Verlust eines Menschen oder einer Krankheit, irgendetwas, was ich sicher nicht geplant habe, womit ich aber jetzt umgehen muss. Und ich muss jetzt quasi irgendwie umlernen. Und dann bei diesen Erfahrungen müssen wir, das haben wir nicht frei gewählt. Und die Frage ist jetzt bei den Bildungsgegenständen wie Latein oder wie irgendetwas aus dem Curriculum, kann man damit gleich eine Erfahrung machen? Alle reden davon. Ich glaube, das ist nicht so einfach.
Gehen wir in die Neuzeit. Auf der einen Seite, Herr Professor Reichenbach, haben wir eine Diskussion über ein Handyverbot an Schulen. Auf der anderen Seite haben wir ChatGPT, also ein Hilfstool, das wir heute bei Hausarbeiten, auch wahrscheinlich im Hochschulstudium, verwenden können. Wie beurteilen Sie denn jetzt so diesen Spagat zwischen einer, ja, ich nenne das mal digitalen Reizüberflutung einerseits und den digitalen Lernhilfen, die sich in unserer Zeit immer mehr durchsetzen?
Ja, wir haben diesen Spagat oder dieses Problem auch auf der Ebene der Universität. Es ist überall eigentlich der Fall, quasi auf allen Bildungsstufen. Und ich glaube, das ist eine echte Herausforderung. Ich persönlich bin jetzt sehr interessiert zu beobachten, was passiert, wenn man eben diese Handyverbote in der Schule ausspricht. Was ich so höre, ist, dass wird das relativ gut aufgenommen. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich glaube, die Dominanz dieser digitalen Medien, die muss man irgendwie in den Griff bekommen. Man muss sich von dieser Dominanz lösen. Das heißt, die digitalen Medien, dort, wo sie hilfreich sind, als Lehrmittel können sie hilfreich sein. Die Funktion der Lehrmittel sind die Vergegenwärtigung, etwas, was Abwesendes sichtbar machen, und auch die Kommunikationsfunktion. Da sind die Lernmittel, also die digitalen Medien und so weiter, natürlich von einem großen Wert. Aber das ist noch nicht Lernen. Lernen muss man eben selber. Und sich bilden muss man eben selber. Und wir können das nicht delegieren. Deshalb glaube ich, es ist gut, wenn wir uns von diesen Geräten möglichst klar distanzieren und klar definieren, wo, wann, was gebraucht werden soll und wo nicht. So handhaben wir das jetzt auch hier an der Universität, wahrscheinlich an vielen Orten. Wie soll man damit umgehen? Wie sind schriftliche Prüfungen, Online-Prüfungen? Wie kann man das sinnvoll machen? Das ist relativ schwierig. Jedenfalls ich als Dozierender oder als Professor, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwelche Produkte aus ChatGPT zu beurteilen. Deshalb muss man da vielleicht ein bisschen altmodisch sein.
Wir werden ja am 30. Oktober, wird ja auch zu Gast sein, die Frau Dr. Doris Ittner. Das hatte ich ja angekündigt, von der Pädagogischen Hochschule in Bern. Und sie kümmert sich ja aber trotzdem um diesen KI-Bereich. Das heißt also, alles, was mit dieser künstlichen Intelligenz irgendwo begleitend in unserem Lebensprozess und damit eben auch im schulischen Bereich, im Studienalltag etc. zu tun hat, ist etwas, was wir nicht mehr wegreden können. Ich bin gespannt auf diese, ja, Diskussionen, die wir da führen werden, wie viel davon, was brauchen wir, was tut gut, was nicht. Vielleicht finden wir auch auf vieles gar keine Antworten, aber anreißen und diskutieren, finde ich, sollten wir es. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und möchte jetzt aber noch eine Frage stellen, die mir fast schon privat irgendwo auch ein bisschen am Herzen liegt. Mich hat mal jemand gefragt, Herr Grass, was glauben Sie, wie die Bildungselite des 21. Jahrhunderts aussehen wird. Wer wird das sein? Und da kamen so Sachen wie, wissen Sie, gerade in der Schweiz, da sind schon die Kinder in der Primarschule müssen schon Englisch haben, das ist da sind die Hausmädchen und was weiß ich alles, sind in verschiedenen Sprachen ausgebildet. Das wird eine ganz neue, interessante Elite, also diese Führungskapazitäten der Wirtschaft, der Politik, und. Wie sehen Sie das? Was bringen die ganz was anderes dann heute mit oder müssen die was anderes mitbringen als vor 100 Jahren?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also der Elitebegriff ist sowieso umstritten und ist auch kein sympathischer, würde ich sagen, jetzt aus demokratischer Sicht oder demokratietheoretischer Sicht. Und dann, was eine Bildungselite sein soll, da müsste man eben länger über Bildung sprechen. Okay, ja. Und was sie ist und was sie nicht ist. Und wie sich das entwickelt, wie sich das entwickeln wird, ist meines Erachtens natürlich nicht klar, aber sehr vieles ist ja klar. Alle beginnen wir klein, das wird auch in Zukunft so sein. Alle müssen wir uns quasi zurechtfinden und wir können nicht nur einfach Kompetenzen haben, um irgendetwas zu bewerkstelligen, was wir so in der Welt anrichten wollen, sondern es geht darum, uns und die Welt zu verstehen. Das heißt, Bildung hat sehr stark mit Verstehen zu tun und eine Bildungselite, wenn müsste diese Welt auch wirklich besser verstehen und nicht quasi die Handhabe haben, wie sie mit ihren partikulären Interessen ihre eigenen Ziele sozusagen durch Bildung verwirklichen kann. Das kann es ja nicht sein. Das heißt, das ist meines Erachtens interessant. Ich sehe tatsächlich Herausforderungen, die da sind. Jetzt, wenn man das quasi so von der klassischen Seite der Bildungstheorie oder der Bildungsideale anschaut, nämlich wie wir umgehen mit dieser Zusammenhangslosigkeit, die wir haben, diese, man kann sagen Vielfalt, man kann auch sagen, wo sehe ich den Zusammenhang, wo ist mein Gefühl für Kontinuität im Leben vorhanden, wo ist mein Gefühl für die Kohärenz der unterschiedlichen Lebensbereiche und Erfahrungen, die ich mache. Und ich glaube, diese Arbeit an Kontinuitätserleben und Kohärenzerleben, das hat mit einer Bildung zu tun, die mit neuen Herausforderungen, wie sie in Zukunft sich vielleicht verstärkt stellen werden.
Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass Sie am 30. Oktober ins Rütihubelbad in die Nähe von Bern kommen. Ich glaube, das ist sogar fast Ihre Heimat.
Ja, im Kanton Bern, aber Berner Oberland.
Berner Oberland.
Es ist also schlimmer als dort.
Sehr schön. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, Herr Professor Reichenbach. Vielen Dank auch für dieses jetzige Gespräch, das wir führen durften. Sie haben uns Appetit gemacht auf all das, was dann kommt in der Diskussion. Das wird sicherlich eine sehr interessante Sache sein und ein spannender Abend werden. Vielen Dank, Herr Professor Reichenbach. Für Sie einen schönen Abend nach Zürich.
Ja, danke sehr Ihnen auch.
Danke, bis dann. Danke. Ja, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden jetzt den Schlussakt des Podcasts für heute auch fast schon einleiten. Am 30. Oktober, wie gesagt, werden wir uns zum Thema Bildung unterhalten. Das mit Professor Dr. Reichenbach, den Sie gerade gehört haben, und der Frau Dr. Doris Ittner. Nach dem Professor Dr. Roland Reichenbach sprechen wir weiterhin jetzt zu unserem Bildungsthema, das wir am 30. Oktober, liebe Hörerinnen und Hörer, im Rüdi-Jubel-Bad diskutieren werden. Jetzt im Studio haben wir den jungen Unternehmer und den IT-Profi Kurt Leder zu Gast. Hallo Kurt, ich freue mich, dass das zwischen uns beiden jetzt relativ kurzfristig geklappt hat und du hier im Studio bei Radio Rabe noch vorbeischauen konntest. Bei dir und deiner Freundin und euren Entwicklungen geht es um Kinder, Lehrer, Eltern und natürlich um das große Thema der KI. Ihr seid dabei, eine Online-Plattform zu entwickeln und die heißt grundschulbildung.ch. Was verbirgt sich dahinter?
Danke, guten Tag, Herr Gras. Grundschulbildung.ch wird eine neue Online-Initiative von Quiero Solutions Verein sein, um Eltern, Lehrpersonen und Kinder zu unterstützen in das Thema künstliche Intelligenz. Wir bringen das Thema KI in die Primärschule, denn in Primärschulbildung geht es in Zukunft nur Hand in Hand mit KI. Wir werden Materialien, Diskussionen, Leitfäden für den verantwortungsvollen Umgang und Ideen für den Einsatz. Ziel ist nicht, KI zu verherrlichen, sondern zu verstehen. Wie funktioniert sie? Wo sind ihre Grenzen? Und wie schützt man sich? Wie kann man das einsetzen?
Also das bedeutet, wir alle, ob wir Lehrer sind, ob wir Schüler sind oder Kinder sind, wir verstehen teilweise die KI gar nicht so richtig. Wir müssen lernen, wie man mit ihr umgeht. Und wir müssen wahrscheinlich auch lernen, was wir vermeiden sollten und was richtig ist und wofür wir sie nutzen. Sehe ich das so richtig?
Korrekt. KI ist längst Teil unseres Alltags. In Hausaufgaben-Apps, Suchmaschinen oder Spielen. Sie erfasst alles, Texte, Stimmen, Gesichter. Darum müssen Kinder, Eltern und Lehrpersonen lernen, sich verantwortungsvoll damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie KI eigentlich funktioniert. Es geht dabei nicht nur um Technik oder IT, es geht um Datenschutz, Privatsphäre und Bewusstsein. KI beeinflusst unser ganzes Leben. Und je mehr KI-fähige Geräte auf den Markt kommen, desto wichtiger wird es, ihre Möglichkeiten und Grenzen zu kennen, um überhaupt Grenzen setzen zu können.
Kannst du uns vielleicht auch noch ganz kurz sagen, was wir so grundsätzlich wirklich ganz falsch machen? Also gibt es da irgendwelche Beispiele, wo du sagst, boah, da müsst ihr wirklich aufpassen?
Ja, das Vertrauen. Wir leihen persönliche Daten, Schülerlisten oder ganze Dokumente in ChatGPT oder andere Systeme hoch, ohne zu wissen, dass diese Daten dort gespeichert werden. Oder sie übernehmen ungeprüft, was KI ausgibt. Wir müssen lernen, KI kritisch zu prüfen, Quellen zu hinterfragen und private Informationen niemals unbedacht zu teilen.
Also auch ein sehr wichtiges Thema, was geben wir preis, Datenschutz, eben das alles zu kennen. Ich glaube, Datenschutz ist eine riesige, große Aufgabe. Ich bin überhaupt, sagen wir mal, auf dieses Gespräch sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, der Professor Reichenbach hat vorher gesagt, wir sollten die KI eigentlich so nach hinten schieben. Das ist etwas, was eher stört vielleicht oder zumindest irgendwelche traditionellen Bildungssysteme nicht ganz so beflügelt. Du siehst das anders. Warum brauchen wir in deinen Augen jetzt auch euch, um mit Lehrpersonen, die an den Schulen unterrichten, um sie auch weiter auszubilden?
Die Hochschulen legen eine gute Basis, aber im Alltag fehlt Zeit und Struktur. Wir liefern praxisnahe PDF-Einleitungen, Lektionen, Elternbriefe und Risikocheckliste. Schulen können uns beauftragen, ihre Situation zu analysieren. Und wenn das Budget fehlt, helfen wir, Finanzierungspartner aus der Wirtschaft zu organisieren. Es geht darum, dass Lehrer und die Schulen müssen halt verstehen, wie kann man das am besten einsetzen und sich damit auseinandersetzen.
Genau, ja. Und wie teilen sich jetzt, weil ihr macht das ja gemeinsam, also du machst das mit deiner Freundin gemeinsam. Wie teilt ihr euch eigentlich diese Aufgaben auf? Du, glaube ich, bist so ein Crack im Sinne der IT-Entwicklung. Und was macht dann deine Freundin?
Also ich komme aus der IT und entwickle die technischen Prozesse und Sicherheitsprozesse. Ilona ist ehemalige Grundschullehrerin. Sie prüft, ob das alles pädagogisch Sinn macht und schreibt die Inhalte aus der Praxis. Ich bringe die Innovation, sie definiert die Grenzen, so entsteht eine gesunde Balance zwischen Technik und Bildung, Fortschritt und Verantwortung.
Sehr interessant. Und wie weit seid ihr mit dieser Entwicklung? Wann geht ihr damit in die Öffentlichkeit?
Voraussichtlich im zweiten Quartal 2026. Derzeit fokussieren wir uns auf andere Bildungsprojekte und Initiativen des Vereins, und die maßgeblich sind für die Finanzierung. Deshalb ist das noch aus.
Dann wünschen wir ganz viel Glück und auch Erfolg natürlich in diesem Zusammenhang und freuen uns sehr. Ich glaube, dass das eine sehr wichtige Sache ist, die ihr dort entwickelt. Vielen Dank, lieber Kurt. Ich sehe, es wird ein interessanter Diskussionsabend am 30. Oktober ab 18 Uhr im Rüthi-Hubel-Bad werden. Das Thema Bildung und natürlich auch die Kultur ist flankiert von Technologie, von IT, von künstlicher Intelligenz, weil unser ganzes Leben davon begleitet ist. Unsere Kinder wachsen mit Medientechnologien auf. Es geht beim Thema Bildung, das sich ja auch verändert hat, am 30. Oktober sicher auch um die Herausforderungen an Lehrer, Eltern und Schüler, wie wir denn mit dieser künstlichen Intelligenz umgehen, aber nicht nur, sondern eben auch, wir werden auch untersuchen, wie vorhin besprochen, wie sich Bildung überhaupt verhält, was die Philosophie der Bildung ist, warum wir sie brauchen und wieso wir ihr auch weiterhin treu bleiben sollten. Tja, lieber Marco, du hast die ganze Zeit zugehört. Jetzt darfst du nochmals uns erklären, wenn denn unsere Hörerinnen und Hörer am 30. Oktober an diesem Kulturgespräch teilnehmen wollen, wo bekommen sie denn Tickets?
Ja, ich empfehle, dass Interessierte unsere Webseite besuchen. Dort finden sie alle Informationen zu den Kulturgesprächen über den Abend und haben auch dort gleich die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Das wäre rüthihubelbad.ch.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns auf Sie. Machen Sie sich auf den Weg ins Rüthi-Hubel-Bad, um Kultur zu erleben. Bis dahin, eine gute und schöne Zeit wünsche ich Ihnen. Bis bald, Ihr Christian Grass.
Kulturgespräche. Reflexionen zum Zeitgeschehen. Wertvolle Impulse zu Philosophie, Bildung, Gesundheit oder Literatur in der Stiftung Rüthi-Hubel-Bad.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.